Du bist alles, was du hast.
Und damit Grüße und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg begrüßen darf.
Guten Morgen, Alex.
Dieses Zitat klang gerade schon fast depressiv, aber wir wollen uns heute eigentlich um ein sehr, sehr schickes Thema kümmern. Nimm doch gerne mal unsere Zuhörenden mit, was wir uns überlegt haben.
Ja, wir wollten heute mal über das Thema Selbstmitgefühl sprechen und wie wir aus Selbstkritik vielleicht auch in ein Selbstmitgefühl kommen können.
Dann vielleicht einmal, bevor wir das machen, kannst du das Ganze mal in einem Bild oder einem Beispiel verdeutlichen, bevor wir in die genauen Definitionen gehen?
Ich hatte da sofort einen Satz von dir im Kopf, den du mir immer mal an den Latz knallst. Sei doch mal ein bisschen netter zu dir selbst. Immer gepaart mit dem Nachsatz, du bist zu allen anderen immer so vergeblich und verzeihst denen halt auch relativ viel, nur bei dir selbst machst du es nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, dass man mit anderen deutlich kulanter umgeht, was Fehler angeht, was gewisse Aktionen angeht. Nur mit sich selbst ist man halt immer sehr, sehr streng in der Beurteilung von Situationen.
Um hier dann genau damit in die Definition noch überzugehen, grundsätzlich unterscheiden wir häufig zwischen der Selbstkritik, also der inneren Stimme, die bei uns selbst unser eigenes Verhalten und auch Fehler, die wir machen, relativ hart bewertet. Und dann gibt es das Selbstmitgefühl. Das ist ein etwas frischerer Begriff aus der Psychologie. Und das ist erstmal die Idee des sich selbst zu behandeln, wie man einen guten Freund oder eine gute Freundin behandeln würde. Für einen Bereich von dem, was man so weiß, ist auch da Christine Neff zum Beispiel. Aber wichtig ist eigentlich, dass beide Effekte auf verschiedenen Ebenen wirken. Und das ist vielleicht auch ein privates Beispiel, eine Sache, die man sehr häufig merkt, finde ich, auch vor allem bei Menschen, die viel um die Ohren haben. Ich habe die letzten 2-3 Tage jeweils so 12-13 Stundentage gehabt, weil wirklich viel angefallen ist, jetzt nachdem alle aus den Sommerferien wiedergekommen sind. Und dann gibt es nun mal Sachen, die auch abends um 21 Uhr dann noch auf der To-Do-Liste stehen und nicht weggelöst wurden, wo ich dann wieder kurz davor war, mir selber einzureden, dass das nicht gut ist, dass die Sachen hätten gelöst werden können sollen. Und man dann immer wieder drauf kommt, würde ich genauso jetzt auch mit einem Menschen reden, der mir besonders wichtig ist und das normalerweise nicht der Fall ist. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, Gregor, wie eigentlich dieser Effekt wirkt, also was vielleicht auch der Unterschied ist bei Kritik oder Mitgefühl. Und also ich finde diesen Begriff so spannend, weil immer, wenn ich den laut sage, fühle ich mich so, oh, das hört sich irgendwie so an, als wäre das so eine Sache, die nur schwache Menschen brauchen. Aber eigentlich ist es enorm wichtig.
Höre ich da ein bisschen Ego-Thematik gerade im Unterton bei dir raus?
Ach, bei uns beiden ja. Niemals. Niemals.
Ja, wie beschreibt man das? Ich kann es nur so mal. Ich projiziere das auch immer im Arbeitskontext, zum Beispiel auf meine Mitarbeiter oder meine Mitarbeitenden, wo ich sage, der Fehler, der passiert ist, würde ich den beiden oder den dreien mittlerweile verzeihen. Wenn ja, wann, in welcher Situation und warum tue ich es bei mir nicht? Also bei mir löst dann halt aus, dass man sich selbst halt so unter Druck setzt. Ich glaube, das ist auch vorwiegend was sehr gewissenhafte Menschen beschäftigt, dass man halt sagt, hey, ich möchte ja keine Fehler machen und ich unter uns, wir machen die ja auch nicht absichtlich. Ne? Also ist jetzt keiner absichtlich, dass du jetzt sagst, hier, ich lasse 21 Uhr jetzt absichtlich das noch liegen, weil ich es halt nicht geschafft habe oder ich habe es halt einfach nicht bearbeitet, weil ich die Person XY, um die es vielleicht auch geht, oder den Fall XY, um den es geht, halt nicht mag. Sondern es ist ja was entsteht, weil du ja eigentlich allen genügen möchtest, weil du sagst, dein Anspruch ist es ja bestmöglich, alles zu schaffen. Aber es gibt halt Situationen, wo das halt nicht möglich ist, aus persönlichen Gründen, aus psychologischen Gründen, teilweise einfach auch aus Zeitgründen, weil es halt zeittechnisch gar nicht möglich ist. Oder weil halt vielleicht auch mal irgendein Ereignis dazwischen kommt, wo man halt sagt, jemand ist ja krank, du musst ins Krankenhaus. Auch das sind ja Schicksalsschläge, die ja passieren können, die halt auch so einen ganzen Plan mal durcheinander werfen. Und da sind sehr gewissenhafte Menschen halt immer in der Diskussion halt mit sich selbst. So kann ich es zumindest von mir beschreiben, dass man sich dann halt schlecht fühlt. Wenn man das Gefühl hat, der Mann enttäuscht jetzt jemanden. Spannend finde ich dann teilweise, wenn du die andere Seite mal interviewst, wie der das empfindet, empfindet er das oft ganz anders als man selbst.
Und vielleicht können wir da nochmal kurz uns reinlegen, warum kritisieren sich Menschen eigentlich selbst? Also ist ja eine Frage, die man eigentlich nicht stellt, sondern man macht das einfach nur ständig. Aber warum machen das Leute? Wozu hilft das? Oder wobei hilft das? Vielleicht auch nur kurzfristig.
Ich würde das sogar fast auf die Kindheit ein bisschen zurückgehen, dass man sagt, also wir sind ja auch getrieben von, ich hatte letztens einen Podcast von Lanz und Precht, sei immer die beste Version deiner selbst. Und das impliziert ja, dass wir heute immer schlechter sind als morgen. So, das ist ja eigentlich ein Ausspruch, der ja auch im Social Media in unserer Welt, in unserer Generation sehr verbreitet ist. Und ich glaube, der kann sich sehr toxisch auswirken, wenn man den wirklich so wortwörtlich nimmt. Weil Selbstmitgefühl ja auch heißt, ich bin jetzt gut, so wie ich bin. Ja, vielleicht kann ich mich in 5 und 10 Jahren weiterentwickeln, das mag ja auch sein, aber Selbstmitgefühl hat für mich auch ganz viel damit zu tun, dass ich mit mir selbst einfach auch zufrieden bin, so wie es gerade ist.
Und ich glaube, das, warum man halt nicht nur andere kritisiert oder von anderen kritisiert wird, sondern sich auch selbst kritisiert, ist vor allem, weil es kurzfristig motivieren kann. Also man kann da vielleicht kurzfristig so einen Energiekick draus ziehen. Langfristig macht das aber viele Sachen eher kaputt. Also zieht negative Gefühle nach vorne, wie Scham. Kann zu Depressionen führen. Es hat sehr viel oder kann auch zu einem Perfektionismus führen, den man dann entwickelt. Und so wie du es schon genannt hast, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, das ist eigentlich das, wo das immer wieder in dieselbe Kerbe reinschlägt. Und letztendlich ist Selbstmitgefühl die Art und Weise, genau in solchen Momenten dann die eigene Widerstandsfähigkeit, also die eigene Resilienz und Motivation steigern zu können. Und zwar nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einem, ich gehe gut mit mir selber um. Weil ihr kennt das und da kann ich, glaube ich, ungefähr 3 Stunden am Stück von Momenten für mich erzählen. Aber ihr hattet vielleicht mal eine schlechte Phase oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Tag. Und dann habt ihr eine Person, mit der redet ihr kurz 5 Minuten. Und dann ist der ganze Tag oder die Woche oder das Jahr schon signifikant weniger schlecht. Ja, also man kennt das, ne? Man hat da wie so ein Druckgefühl, wie so einen schweren Rucksack, den man mit sich rumträgt und die Person hilft einfach so ein paar Sachen aus dem Rucksack rauszunehmen. Und wenn ich mich jemand anderem anvertraue, dann verringert das Stress, steigert mein Wohlbefinden und genau dasselbe kann man mit Selbstmitgefühl eben auch schaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns selbst kritisieren, das läuft wieder über unser Angstsystem, die gute Amy, über die wir uns schon häufig unterhalten haben, die Amygdala. Cortisol steigt an und Selbstmitgefühl läuft aber über das Beruhigungssystem. Also zum Beispiel auch das Oxytocin, was bei Umarmung oder beim Kuscheln ausgeschüttet wird und ist grundsätzlich sehr stark assoziiert mit besserer mentaler Gesundheit. Und das Spannende daran ist, das, warum man sich selbst kritisiert hat oder so ein bisschen einer der Nutzen, warum Leute andere Menschen kritisiert haben, und zwar dieser vielleicht Geschwindigkeits- oder Effizienzverlust, den man darüber kompensieren wollte, den kann man häufig viel, viel mehr mit Mitgefühl oder halt auch Selbstmitgefühl erreichen, weil plötzlich diese große Angst, die bei vielen Leuten im Nacken sitzt, Fehler zu machen, verringert ist. Und als wir die Folge geplant haben, ist mir halt auch Folgendes aufgefallen. Häufig komme ich morgens ins Büro und ich mache viel Immobilienfinanzierung. Das heißt, die Leute sind emotional investiert, da passiert sehr, sehr viel. Und ich bin jetzt auch wieder ins Büro gekommen und ich habe von der Person, mit der wir gestern alle Daten zur Bank gegeben haben, eine 3 Minuten 24 Sprachnachricht. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber alleine so diese Antizipation dessen, was da drin stecken könnte, sorgt schon für eine gewisse Unruhe. Und warum sorgt es das? Nicht, weil ich der Person nicht gerne helfen würde, sondern, oh, was ist, wenn irgendwas schiefgelaufen ist? Ne? Was ist, wenn wir irgendwas falsch angegeben haben oder so? Ist quasi nie der Fall. Aber das sind ja Sachen, die im Kopf so hochkommen. Und wenn man mit sich selbst, besser umgeht, dann ist es halt signifikant weniger schlecht, Fehler zu machen. Und du und ich, wir kommen ja eigentlich schon aus auch sehr stereotypisch männlich geprägten auch Freundschaftszirkeln. Da wäre vielleicht auch mal die Frage, was gibt es denn für typische Missverständnisse? Bestimmt auch bei Frauen, aber halt auch viel, die wir bei unserem männlichen Umfeld wahrnehmen. Was gibt es für Missverständnisse, die vielleicht mit hochkommen, wenn wir über Selbstmitgefühl sprechen? Was fällt dir da ein?
Na, man darf halt Selbstmitgefühl nicht mit Selbstmitleid verwechseln. Ne? Also es gibt ja auch das andere Extrem, dass man halt sagt, ja, mir geht's so schlecht. Also ich habe da sofort ein Bild von unserem letzten Coaching auch im Kopf, dass dann so ein Teilnehmer sagt, ja, ich kann das alles nicht und das macht, bringt mir alles nichts und ne, sich so, so abgehangen fühlen, das hat wenig mit Selbstmitgefühl zu tun, sondern sich dann selbst in so eine Opferrolle zu schieben. Auch das hat nichts mehr mit Selbstmitgefühl zu tun, sondern eher, dass man halt sagt, ja, jetzt bin ich das Opfer, bitte schaut mich halt an, dass das ja auch so ein Schrei wieder ist nach Aufmerksamkeit in dem Moment. Und das ist, hat nichts mit Mitgefühl zu tun, sondern eher dann mit Selbstmitleid und sich dann halt in so ein Loch einzugraben. Ne? Problem daran ist, wenn ich in diesen Selbstmitleid halt so versinke, ist auch meine Energie weg. Das heißt, ne, ich werde tendenziell eher fauler, als dass ich aktiv gegen arbeite, wieder aus diesem Loch rauszukommen. Wer schon mal auch mit psychischen Themen zu tun hatte, kennt das sicherlich. Man ist dann in so einer absoluten Abwärtsspirale und man hat weniger Energie, Sachen zu tun. Dadurch passieren mehr Fehler oder man fühlt sich noch schuldiger, weil man halt wieder, ne, in unserem Fall halt Kunden oder Interessenten nicht gerecht werden kann, weil man die Energie nicht hat, das nicht aufbringen kann, dann ist man noch kritischer mit sich selbst und man ist dann in wirklich so einer Downspirale und da ist es, umso länger das dauert, umso schwerer da auch wirklich wieder rauszukommen, weil das Loch halt einfach immer tiefer wird. Ja. Und ein gesunder Egoismus ist da teilweise auch gar nicht so verkehrt, denn nur wenn man selbst wirklich auch die Energie hat und das Energielevel hat auf Dauer, für sich selbst gut zu sorgen, der kann auch wirklich für die anderen da sein. Ne? Also das ist dann, gibt ein schönes Buch, Die Kunst, ein Egoist zu sein. Das kann ich an der Stelle auch da sehr empfehlen. Das hat mir früher da in dem Punkt sehr geholfen. Weil auch da der Grad in die andere Richtung natürlich wieder sehr, sehr klein sein kann. Zwischen ich bin, ne, ein arroganter Sack und lass keinen mehr an mich ran und bin zu egoistisch und schaue nur auf mich. Bis hin zu, ich gucke gar nicht auf mich, nur auf die anderen und versinkt dann so ein Selbstmitleid. Und dazwischen gibt es halt den gesunden Egoismus, wo man sagen kann, okay, ich muss gesund Grenzen ziehen. Auch darüber haben wir uns, glaube ich, ja auch schon mal unterhalten. Ne? Also für mich, seine Grenze zu ziehen, muss nicht alles für andere machen. Aber darf halt auch nicht nur ausschließlich auf mich selbst gucken.
Und das Spannende ist ja, ich mag diesen Spruch, der beste Egoist ist sein Teamplayer. Also tendenziell, wer gut mit anderen umgeht, der hat meistens auch das beste Ergebnis. Und so ist das halt auch im Umgang mit sich selbst. Also man hat ja Muster, die man aus der Kindheit benimmt, du hast es vorhin schon angesprochen, oder du hast halt Muster, die du dir in deiner Lebensspanne einfach erarbeitet hast, die dazu führen, dass du dich selbst für Sachen verurteilst. Wo auch immer so ein bisschen, also entweder blinder Optimismus hintersteckt, so Fehler passieren nicht, wobei sich irren und Fehler machen, sehr menschliches. Oder halt, wo man davon ausgeht, naja, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, dürfte sowas nicht mehr passieren. Und damit schließt man häufig auch Emotionen komplett aus seinem Alltag. Und wir können jetzt tief über Achtsamkeit sprechen oder wie ist man wirklich freundlich mit sich selbst. Aber wir können ja am Ende uns auch nur zurückbeziehen auf die Sachen, die für uns funktionieren. Und wir sind nun mal tendenziell recht soziale Wesen. Und eine Sache oder ein Satz, der für mich selber gut funktioniert, ist auch der, den ich dir auch häufiger vorgehalten habe. Also wenn ich das jetzt gemacht hätte, würdest du es mir genauso vorwerfen, Gregor? Ja oder nein? Na, wenn deine Frau das so gemacht hätte, würdest du es ihr jetzt genauso vorwerfen? Ja oder nein? Weil wenn die Antwort ja ist, auch wenn es ein verstecktes Ja ist, wäre das ziemlich kritisch. Ja, und wenn die Antwort nein ist, dann, ne, Klappe halten und raff dich mal, ne, dass du mal ein Stück besser mit dir selber umgehen kannst. Und die Stärke, die man daraus halt entwickeln kann, ist, dass diese alltäglichen so Spikes in Schwierigkeit, so diese Höhen und Tiefen, die entstehen, einen nicht mehr so hart umwerfen. Und mich würde dann noch interessieren, was du dazu denkst. Eine meiner Methoden dazu ist auch, wenn so Sachen auftreten, mir die erstmal irgendwo hinzuschreiben, die zu benennen, ne, das ist passiert und das spüre ich gerade, irgendwo hinzuschreiben und erst wenn dieselbe Sache dreimal eintritt, mir dann Gedanken drum zu machen, was hier eigentlich gerade passiert, weil es erst dann irgendwie prozessual oder halt wiederkehrend ist und ich versuche halt damit viele dieser plötzlich aufkommenden Sachen erstmal ein bisschen zu dämpfen. Wie machst du es für dich?
Kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil das auch sehr auf meinen eigenen Zustand gerade ankommt. Also wie geht's mir? Wenn ich sehr energiegeladen bin, fällt es mir deutlich leichter, da auch neutral drauf zu schauen. Wenn es mir aber gerade nicht so gut geht, psychischer Natur, ist man halt persönlich halt auch anfälliger, in dieses Loch halt zu gehen. Na, also das stelle ich schon fest. Ich glaube, da geht es dir ja auch teilweise ganz, ganz ähnlich, wo man uns dann ja auch gegenseitig unterstützt. Dann bist du natürlich ein Anker, ein Anruf bei einem guten Freund, der dann halt da die Seite verstehen kann, da unterstützen kann. Sport ist für mich immer ein Anker, wenn man erstmal sagt, okay, ich lasse das liegen, ich hole mal meinen ganzen Stress raus im Sport, ne, und mache mich da erstmal platt, weil das halt den Kopf einfach mal frei macht von Sachen und setze mich danach wieder dran. Bis hin zu einer Mantra-Meditation, dass man einfach einen Spaziergang macht, ohne Musik, ohne Podcast oder irgendwas auf dem Ohren, ohne Handy dabei und einfach mal so für ein paar Minuten so eine Mantra-Meditation macht. Weil ich persönlich kann mit allen anderen Meditationsformen nicht wirklich umgehen. Viel, viel ausprobiert. Aber das Einzige, was für mich da wirklich hilft, ist eine Mantra-Meditation. Sprich, eine Meditation, wo man sich immer gewisse Wortsachen vorspricht innerlich, um halt in einen gewissen Bewusstseinszustand zu kommen. Wie sieht es bei dir
das
aus?
Das machst du auf jeden Fall auch deutlich mehr als ich. Also ich glaube, das liest man auch häufig, so dieses bei mir kommt jetzt so der englische Begriff rein, aber so dieser, ich würde sagen, positiver Selbstsprech, ja, Self-Talk. Also dieses, auch eine Mantra-Meditation passt ja damit rein. Das kannst du deutlich mehr.
Herr Blunk. Selbstgespräch.
Selbstgespräch, ja. Selbstsprech, mega. Aber das merke ich, dass da viele andere Leute deutlich besser drin sind. Also ich liebe so Zitate. Zitate finde ich richtig cool. Aber die sind meistens entkoppelt von mir. Was wäre denn so ein Satz, den du dir da sagst? Also ich habe da gar kein Gefühl für.
Nein, jetzt bin ich in einer indischen Variante, weil ich habe da so ein Mantra-Buch gelesen, das halt wirklich dann auf die indischen Wurzeln zurückgreift. Und jetzt korrigiert mich bitte nicht, das ist meine Variante, ob ich das richtig ausspreche, weiß ich nicht, aber es ist Om Namah Shivaya, was übersetzt so viel heißt wie lang lebe Shiva. Man kann das mit verschiedenen Gottheiten machen. Shiva war für mich der passende, das ist ja der Kriegsgott. Jetzt kann man sagen, hä, warum Kriegsgott? Naja, weil wenn alles zerstört ist, man das wieder neu aufbauen kann. Und das so ein bisschen, ich mich da am wohlsten gefühlt habe mit meiner Lebensgeschichte, wo man halt sagt, okay, ich habe vieles verbrannt, vieles ist abgerissen. Und das Bild passte zu mir und deswegen habe ich das gewählt in dem Rahmen. Früher, als ich damit gestartet bin, habe ich auch viele führen ja auch so ein Erfolgstagebuch, wo man sich Sachen sagt. Das ist ja auch was man halt sagen kann, ne? Wo man jeden Tag, wenn man startet, so Affirmationen einfach aufschreibt. Und das waren ganz einfache Sachen. Sowas wie, ich bin genug, ich werde geliebt, ich bin erfolgreich, ich bin wohlhabend. Also alles so, was man sich auch so für sein Leben wünscht. Und gerade diese ich bin genug Sachen, das hat wirklich lange gedauert, bis ich da das Gefühl eingestellt hat. Und ich finde schon, da war jetzt das positive Selbstgespräch nicht das Einzige natürlich, was man gemacht hat. Aber das hat schon geholfen, wenn man sich das immer wieder halt auch selbst sagt, ich bin genug. Aber das nicht nur einfach so vor sich hin sagen, damit man es sagt, sondern auch versuchen, das Gefühl damit zu verkoppeln. Das wirklich zu fühlen, in sich reinzufühlen, im Bauch, in den Brustraum. Und immer wieder sagen, hey, ich bin genug. Und immer dann auch zu gucken, wie reagiert halt der Körper. Weil wenn man aus einer ganz anderen Richtung kommt und mit sich selbst sehr unzufrieden ist, hat man da auch eine sehr, sehr starke Körperreaktion am Anfang, weil der Körper halt sagt, nee, bist du nicht. Das gegen alles, was wir in den letzten 15, 20, 25, 30 Jahren gelernt haben, das bist du nicht. Und das umzupolen, da braucht sehr viel Selbstmitgefühl und halt auch Zeit. Da darf man halt auch nicht erwarten, dass das halt das mache ich jetzt mal eine Woche und dann ist es weg. Also auch da davon, glaube ich, mit sich selbst ja behutsam umgehen und sich auch die Zeit geben.
Ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache ergänzen, die mir ständig aufgefallen ist, wenn ich versucht habe, das für mich zu machen. Und er macht mittlerweile sehr viele sehr seltsame Dinge. Das heißt, dass den Part, den ich jetzt von zum Beispiel Jordan Peterson übernommen habe, der sticht aber positiv für mich noch sehr stark raus. Für mich hat dieses, du bist gut genug, nie so richtig funktioniert, weil ich es nicht selber abgekauft habe. Und ich glaube, dieses Benennen, und das ist halt so ein bisschen dieser, auch für jeden Menschen funktioniert das ein bisschen anders, ne? Für viele funktioniert das, wie du es beschrieben hast, für andere Leute wie mich ist es eher so, ich musste halt sagen, nee, das passt halt noch nicht, ne? Also keine Ahnung, ich wiege 20 Kilo zu viel, ich rede halt noch wie ein Idiot häufig und höre Leuten nicht richtig zu, also so diese Sachen wirklich auch aktiv zu benennen, aber zu sagen, ich bin für den aktuellen Zeitpunkt gut genug, ja, oder ich habe es geschafft, in den letzten Jahren immer weniger schlecht da drin zu werden. Also es ist letztendlich was wichtig ist, finde ich, ist halt in dem Moment, so im Auge des Sturms, so ein bisschen eine Ruhe für sich zu finden und eine positive Entwicklung irgendwie da drin zu beschreiben. Und das ist auch eine Sache, wenn ich die Vorträge gebe zu Psychologie in der Beratungswelt, in der Finanzwelt, egal wo, in dem Moment, also ist halt nun mal zu 80% immer noch eine männliche Domäne, wenn ich Leuten sage, hey, guck mal, ich habe für mich irgendwann festgestellt, es ist wirklich, wirklich hart, in Sachen neu anzufangen, wenn man in anderen Bereichen schon gut ist. Und eigentlich stelle ich immer wieder fest, was für ein Dulli ich bin und dass ich versuche, von Tag zu Tag nur ein bisschen weniger großer Dulli zu sein. Da merkst du richtig, da gehen die Schultern runter, ja? Da geht die Verkrampfung weg, da geht alles, weil die Menschen in dem Moment einfach kurz für sich mal das auch so greifen können. Und da, du hast es gerade schon benannt, für mich ist das so der Gegensatz zu diesem Selbstkritik üben, weil das sorgt entweder für Flucht oder ich friere ein oder ich bin jetzt sauer und dann fange ich an, irgendwen zu bekämpfen. Und finde ich wirklich gut, dein Part auch mit Shiva. Also wenn wir in ein paar Jahren in den Nachrichten von dir lesen, dann wissen wir auf jeden Fall, wo es gestartet hat. Aber der grundsätzlich ist, glaube ich, das Wichtige, diese Belohnungs- und auch Bindungsnetzwerke in unserem Gehirn dafür zu nutzen, zu einem Mensch zu werden, den wir A, ein Stück mehr mögen, dem wir B, ein Stück mehr zutrauen, ja, und den wir auch gerne um uns herum hätten. Und weil wenn wir selber zu so Menschen werden, haben wir halt auch immer die Möglichkeit, mehr Menschen anzuziehen, die ähnlich mit uns umgehen oder die sich dahin entwickeln, dass das gemeinsame Miteinander noch besser wird. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich sehr, 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 sehr schätzen gelernt habe in den letzten Jahren.
Jetzt reden wir ja oft auch drüber, über dieses, naja, wie werde ich eigentlich besser in Sachen? Na, also besser zu mir selbst, besser in meinen Prozessen, besser in meinem Verkauf, besser in was auch immer. Das könnte man jetzt ja auch kontraproduktiv nehmen mit, hey, ich bin ja genug. Wie findest du für dich diesen Weg? Du hast ja das gerade schon so ein bisschen beschrieben, deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, zwischen, ja, ich bin jetzt schon gut und bin noch zufrieden und habe mein Selbstmitgefühl, aber auch mit dem Blick nach vorne zu sagen, hey, ich bin vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht gut genug und möchte mich da halt auch verbessern. Wie machst du das für dich, dass du jetzt sagst, okay, ich kann ein Selbstmitgefühl einstellen und trotzdem den Blick nach vorne haben, um mich zu optimieren?
Mir ist das aufgefallen, jetzt am Wochenende. Ich bin ja quasi nie auf sozialen Netzwerken. Ja, ich habe YouTube und ja, ich habe Spotify. Und technisch gesehen habe ich sowohl einen LinkedIn als auch einen Instagram-Account, die ich beide nicht bediene, außer irgendjemand schickt mir dann eine Nachricht und dann sehe ich das meistens auch erst 3 bis 6 Monate später. Also es ist halt nicht, dass ich die Sachen nutze. Und ich kam jetzt, ich weiß nicht, das war Anfang der Woche oder so am Dienstag oder so, da kam ich von einem Meeting zurück und habe mich eigentlich sehr, sehr gut und in mir ruhend gefühlt. Und dann habe ich Instagram aufgemacht und da war ein Kollege, mit dem ich viel zu tun habe, der irgendwelche schicken Urlaubsbilder aus Griechenland oder irgendwo gepostet hat. Und in dem Moment war ich so, oh, fuck, der ist gerade irgendwo im schönen Sonnenland unterwegs und ich habe hier irgendwie den ganzen Tag geknechtet. Eigentlich habe ich mich bis vor 3 Minuten richtig gut gefühlt. Also da habe ich nochmal gemerkt, für mich hat es für meine emotionale Ebene massiv viel gebracht, mich, also halt den Vergleich mehr auf mich selber zu richten. Also halt wirklich eine Umgebung zu schaffen, in der ich überhaupt wahrnehmen kann, was passiert denn eigentlich bei mir, was passiert bei den Menschen, die mir sehr wichtig sind und nicht, was passiert irgendwie da draußen. Das ist Punkt Nummer 1. Und dann wir reden ja, haben ja auch schon über KPIs gesprochen, also Key Performance Indicator. Also ich glaube, es ist ja okay, Ziele festzulegen. Und es ist ja auch zu sagen, wir setzen die Ziele so und da ist die Ampel grün, da ist die Ampel gelb und da ist die Ampel rot. Und aktuell ist in vielen Bereichen die Ampel rot. Aber wenn ich dann halt in einem Monat da stehe und ich habe halt von 6 Bereichen einen der Bereiche auf gelb gebracht, dann heißt das nicht, ich bin Idiot, sondern dann heißt das, ich habe eine Verbesserung vorgenommen. Ja, also der da so ein bisschen so einen Switch vorzunehmen. Und ich finde, das ist, das haben wir ja auch dieses Jahr gemerkt, ne? Weil wir letztes Jahr haben wir sehr viel in unserem Privatleben aufgeräumt, haben Umzüge und Immobilien und so Themen für uns angegangen. Und dieses Jahr sind wir reingegangen, haben gesagt, okay, wo ist eigentlich unser Schmerz mit unseren Firmen, wenn da Schmerz ist? Wo können wir reingehen? Und wo machen wir das in einem Tempo, wo wir wissen, das fühlt sich noch ein bisschen zu langsam an, aber es ist ein Tempo, was wir definitiv packen. Und es ist okay, es ist lieb, ne? Wir können auch gerne optimistischer planen, das ist alles in Ordnung. Aber sobald wir angefangen haben, mit Druck da auf uns einzuprügeln selber, sind wir eigentlich nicht besser daraus gegangen. Also sobald dann so ein Druckspike gekommen ist, dann mussten wir am nächsten Tag, also am besten mal so einen halben Tag Pause machen und mal 3-4 Stunden später miteinander sprechen. Und da sind wir dann wieder ein bisschen lieber zu uns gewesen und plötzlich ging's. Und dann ist da so viel rausgesprochen und das halt zu sehen, also A, auf sich selber zu achten, B, Schritte zu wählen, die man irgendwie messbar machen kann und dann halt aber auch zu sagen, selbst wenn ich nicht in dem Tempo unterwegs bin, was ich mir am Anfang erträumt habe, sondern ein bisschen langsamer, solange ich halt eine Konstanz in der Verbesserung habe, ist ja trotzdem was davon da geblieben. Ja, also das ist, glaube ich, enorm wichtig. Also die meisten Leute verstehen, wenn sie Montag bis Freitag arbeiten, dass sie Samstag, Sonntag und Wochenende brauchen. Aber in den einzelnen Tagen zu verstehen, na, wenn ich hier ganz viel geschafft habe, dann ist halt okay, wenn das noch nicht so krass ist, vor allem, wenn das hier noch keine Selbstverständlichkeit für mich war, das Erste. Das sind so Themen, die ich ganz, ganz stark bei mir und meinen Mitmenschen wahrnehme, die glaube ich aber auch, oder wo ich sehr viel Wachstum wahrnehme, auch sehr viel Veränderung dieses Jahr, also nehme ich massiv positiv wahr, egal ob jetzt bei uns im Büro oder auch vielen anderen Zusammenarbeiten. Genau. So, jetzt habe ich sehr viel monologisiert. Nimm uns doch gerne nochmal mit, wie du das für dich umsetzt.
Ähnlich wie bei dir am Ende. Was ja immer unglücklich macht, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, ist der Vergleich mit anderen. Weil wenn wir uns vergleichen, dann beschreibst du ja auch gerade durch Social Media, durch andere Sachen, vergleichen wir uns mit denen, denen es in der Regel besser geht. Und ich stelle halt auch immer fest, wenn ich zu mir in der Heimat komme, ich komme mal nun aus einem wirtschaftlich nicht so gut konstituierten Gebiet in Deutschland, leider, da fällt mir jedes Mal auf, mit meinem Alter, was ich erreicht habe, wie outstanding das ist. Also das jedes Mal, das bringt mich wirklich jedes Mal auch runter, wo ich halt sage, okay, krass, ich habe eigentlich schon ganz schön viel erreicht. Das heißt, ich begebe mich dann halt auch bewusst aus einem Umfeld, nicht von High-Performern, weil da fühlt man sich tendenziell immer ein bisschen schlechter, wenn man halt sich immer mit einem, ich übertreibe jetzt mal, Elon Musk wirtschaftlich, keine politischen Aussagen, aber wirtschaftlich halt vergleicht, wird es mir wahrscheinlich immer schlechter gehen. Oder einem Bill Gates, ne? Oder wie die alle heißen. Oder Mark Zuckerberg. Da, wirtschaftlich wird es mir wahrscheinlich nie so gut gehen wie denen. So, jetzt ist die Frage, geht es mit anderen Bereichen besser? Da würde ich zum Beispiel beim Elon Musk sagen, ja. Ne? Also kommt ja auch immer auf den Bereich an, wo man sich mit den Leuten vergleicht. Und da sage ich mir halt, ich begebe mich dann bewusst auch mal an meine Wurzeln, um zu schauen, hey, wo komme ich denn eigentlich her? So, also wo komme ich her? Was habe ich erreicht? Was hat mein Umfeld mit den gleichen Rahmenbedingungen tendenziell, also zumindest erstmal von der örtlichen Umgebung her, was haben die erreicht? Und da stelle ich schon regelmäßig fest, und ich glaube, das kannst du für dich auch bejahen, dass wir da schon überdurchschnittlich gut performen. Für das, für unser Alter, für unser Einkommen, für unsere Familien, was wir erreicht haben. Das ist für mich immer so ein Blick, wo ich halt sage, okay, da bin ich sehr dankbar für, das geschafft zu haben. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass ich da raus bin oder so, weil ich habe da keine negativen Gefühle mit. Also ich möchte nicht zurück in meine Heimat, das hat eher andere Gründe. Aber das settet mich jedes Mal. Also das ist wirklich was, wo ich halt sage, okay, ja. Wohl wissen, dass es in meinem Umfeld natürlich auch Menschen gibt, die jünger sind als ich, die so performen. ne, die deutlich mehr verdienen als ich. Aber das ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Menschen, die da sind. Und wenn wir uns vergleichen, ich glaube, wir hatten das ja schon mal, allein mit Bürgergeld bist du besser situiert als 80% der Weltbevölkerung. So, das heißt, ne, wenn man sich das einfach in den Kopf ruft, dann weißt du, wie gut es einem geht. Das hilft mir immer sehr.
Ich schaue mir auch mal Dokumentationen von armen Menschen an, um mich reich zu fühlen. Also das, nein, das mache ich nicht. Aber der Punkt, den ich aufnehmen wollte, ist, dass wir lesen ja auch viele Bücher oder andere Menschen lesen viele Bücher. Ich höre immer Bücher, aber zwei Sachen, die ich da aus den wenigen Büchern, die ich denn mal gelesen habe, mitgenommen habe, war einmal aus diesem 12 Rules for Life, be someone or treat yourself like you are someone that you are responsible for helping. Also behandle dich so, als wärst du jemand, auf den du aufzupassen hast. Weil die meisten Menschen schaffen es zum Beispiel, dass ihre Hunde und Katzen immer die Medizin einnehmen, die sie müssen, schaffen es aber bei sich selber nicht. Also ein Großteil der Organtransplantationen schlägt fehl, nicht weil die Organtransplantation nicht klappt oder weil das Organ nicht gepasst hätte, sondern weil die Menschen im Nachgang vergessen, ihre Medizin zu sich zu nehmen, obwohl sie das bei ihren eigenen Tieren häufiger schaffen oder Kindern. Und David Goggins hat in seinem Buch Can't Hurt Me, hat er eine Sache beschrieben und das finde ich phänomenal. Der hat gesagt, immer wenn er so eine richtig schwierige Zeit durchlebt, dann packt er das in so eine interne Keksdose. So Cookie Jar hat er das genannt, in seine Keksdose. Und immer wenn er so in so einem anderen richtig sucky Moment ist, dann greift er in die innere Keksdose und schaut sich an, was hat er denn eigentlich schon gepackt. Und da muss man halt sagen, also wenn man nur auch ein bisschen irgendwie mal Leben hatte und Leben gelebt hat, dann sind da häufig sehr viele Situationen, die auf mindestens einer anderen Ebene massiv viel härter gewesen sind, als das, wo man jetzt gerade drin steckt. In anderen Bereichen lernt man vielleicht gerade was Neues dazu, aber das sind so Themen, die wo so Bilder, finde ich, eine massiv große Stärke entwickeln und die mir da halt auch an der Stelle viel, viel mitgeben. Ja, das war's wahrscheinlich wieder für heute. Sehr viel Input. Wir freuen uns auch riesig aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, es wird einfach komplex. Ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal mit dem Thema Perfektion weitermachen dürfen, um da nochmal einen Deep Dive zu geben. Und egal, wo wir euch heute erreicht haben, egal ob morgens, mittags, abends oder zum Schlafen gehen, auf der Autofahrt oder vielleicht auch im Gym, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
Danke fürs Zuhören.